Was ist der Klang von deinem Herz? Was hört man da? Ich freue mich, bei euch zu sein. Aaron hat gesagt, ein paar Sätze sagen, wie mein Herz klingt. Oder vielleicht viel mehr, wer das geprägt hat. Ich komme aus dem Kanton Aargau, aufgewachsen, bin gebürtiger Emmentaler in einer Grossfamilie mit 11 Geschwistern. Also doch ziemlich gross. Wenn wir in der Super League wären, könnten wir jetzt spielen, oder? Wir sind noch 11, ein Bruder ist schon verstorben, meine Eltern auch. Inzwischen bin ich in Neftenbach daheim, seit 4 Jahren, vor allem am Bodensee, in Martalen. Von dort habe ich den Godi kennengelernt. Und jetzt hat er einmal gewogt, gesagt, ja, jetzt probiere ich es wieder einmal, ihn einzuladen. Genau. Es hat vorhin jemand gesagt, bist du auch schon da gewesen? Und ich habe gesagt, nein, kann man nicht einfach irgendwo her, oder? Genau, also freue mich mal, bei euch zu sein. Genau. Ich habe selber auch Familie, 3 Kinder und 2 Enkelkinder inzwischen. Mein jüngster Sohn wohnt seit 6 Jahren in Australien. Er kann im Moment nicht heimkommen. Also er könnte schon, aber er darf nicht mehr gehen und er will unbedingt in Australien bleiben im Moment. Genau, darum wird er wahrscheinlich jetzt im Herbst heiraten, aber ohne seine Eltern, aber das geht ja, auch ohne Eltern von seiner Frau, die sind von Amerika. Also er hat den Vorteil, 3 Feste zu machen, er wird dann in die Schweiz kommen, sobald es geht, dann feiern wir und dann geht er auf Amerika, dann feiern wir nochmal. Er macht das schon richtig so. Okay. Ja, wir haben es vorhin gehört, eben vom Klang vom Herz. Ich weiss gar nicht, wirst du eigentlich so grundsätzlich, wirst du gern betrogen? Nicht so gern, oder? Außer in den Filmen. Gell, so Traumschiff, das ist ja alles wahr. Ich weiss nicht, ob du die neueste Staffel wüsst, wo die gedreht worden ist. Im Hafen von Bremen. Also nichts von Malediven. Oder der Bergdoktor. Gell, den gibt es ja wirklich. Also es gibt schon einen Doktor, der zu Berg geht. Aber den gibt es nicht wirklich. Ich war vor einiger Zeit im Tirol. Da war doch tatsächlich ein Bus aus Slowenien. Ganz voll mit Leuten, weil sie wollten schauen, wo der Bergdoktor daheim ist. Also sie haben ihn ja gefunden, aber okay. Und verschiedene andere Sachen. Oder so eine Westernstadt. Gell? Da merkt man plötzlich alles nur Kulissen, aber das sieht man gar nicht im Film. Und so weiter, und so weiter. Ich weiss nicht, was du denkst, was einen Charakter ausmacht, aber ich habe vor einiger Zeit gelesen, wenn wir sterben, kommt niemand und fragt, wie gläubig wir waren, sondern wie glaubwürdig. Gell, wir fragen manchmal, wie ist der gläubig? Und was meinen wir damit? Ist er in meinem Sinn gläubig, wie ich es verstehe? Ich sage heute, wahrscheinlich glaubt jeder ja irgendetwas. Aber an was machen wir das denn genau fest? Und könnte es sein, dass an deinem Charakter etwas sichtbar wird von dem? Die Woche schreibt mir jemand und sagt, du musst nicht denken, dass mein Verhalten mit meinem Charakter zu tun hat. Da bist du schuld, weil du das ausgelöst hast bei mir, mein Verhalten. Mein Charakter ist ganz anders. Gellet? Wenn meine Kinder mir auf die Füße stehen, also nicht jetzt so richtig, aber so ein bisschen den Nerv treffen und ich konnte dann schon mal Gas geben können, dann sind sie geschuld, nicht ich. Ja, sicher, das, was sie gemacht haben, vielleicht schon. Aber dass das plötzlich so eine Grube hat können aufmachen in meinem Leben, scheinbar ist die schon vorhanden. Sie können nur das aufmachen, was vorhanden ist. Wie entsteht ein starker Charakter? Wie entsteht Glaubwürdigkeit? Ein Wort, das mir immer wieder wichtig ist, und darum möchte ich zu diesem Thema etwas lesen, aus der Mitte leben, oder Gottes Interesse gilt im Herz. Ich glaube, es gilt sogar das grösste Interesse an deinem Herz, an deinem Verhalten und an dem, was du machst, sondern das ist wie, vielleicht hat es eine Auswirkung, dein Inneren auf dein Äußeren. Gell, wir schenken dem Äußeren sehr viel Beachtung und wir vernachlässigen manchmal das Innere. Aber wenn sich Druck ankündigt, dann merken wir plötzlich, was da alles vorkommt. Ich habe etwas gemeinsam mit euch, dem Pastor, mit dem Gotti, nämlich wir sind Holzige. Also, ich war Schreiner. Und also, es hätte schon können sein, wenn einmal es nicht passt hat an einem Ort, dann hätte ein Hobel fliegen können. Also, nicht über das Holz, sondern durch die Werkstatt. Einfach, dann hat es, ich bin ein Mensch, ganz stark gewesen, der einerseits unter Minderwertigkeit gelitten hat, auf der anderen Seite unter Jäzorn, weil die anderen sind ja verrückt gewesen, die sind ja schuld gewesen, dass ich mich minderwertig fühlen muss. Und das hätte explodieren im Jäzorn. Da weiß ich jetzt nicht einmal, ob wir das auch gemeinsam haben, das weiß ich gar nicht. Ja, der Gott in ihr lebt. Also. Aber gell, wenn das passiert, wenn eine Reaktion sichtbar wird in uns, dann fangen wir uns an von Entschuldigen, Rechtfertigen, wir suchen Schuldige, wir wollen verharmlosen und so weiter, oder? Und wir beruhigen uns, bis es wieder explodiert. Vor einiger Zeit habe ich alles, wir müssen zusammennehmen und einer Person sagen, es wäre gut, du würdest mal heranschauen, das ist einfach nicht gut, was da immer passiert. Und dann die Person hat gerade gesagt, ja, weißt du, wenn denn das gut ist und im Januar wird alles besser, dann habe ich dann mit der Mutter und. Also einen Haufen gerade Erklärungen gehabt, warum es so ist. Und ich habe gesagt, das wird zwar die Umstände ändern, aber es wird dein Herz nicht ändern. Was willst du? Willst du aussen schöner werden oder drinnen? Nimm doch dein Herz in Fokus. Heute nehmen wir das einmal ein bisschen. Dein Herz in Fokus nehmen. Das heisst, in Sprüche 4,23 finde ich einen ganz wichtigen Vers. Passt auch zusammen in eure Serie, wo es darum geht, einen neuen Weg Gott zu begegnen oder Wegen Gott zu begegnen. Gott möchte im Herz begegnen. Mehr als alles behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und 700 Meter weiter weg, wir hatten eine eigene Quelle, wir hatten kein Wasser vom Dorf, weil wir sind über dem Reservoir vom Dorf haben wir gelebt. Also haben wir eine eigene Quelle, die 700 Meter weg war. Und im Sommer, wenn es manchmal ein bisschen knapp geworden ist, haben wir kein Wasser mehr daheim. Also hat man ein Reservoir gebaut, wo man ein bisschen sammeln konnte. Und dann haben wir gut geschaut, dass das Reservoir schön sauber bleibt. Aber wisst ihr, was das Problem war? Wenn ein Bauer im Juni seine Güllen rausgeführt hat, dort in der Nähe von dieser Quelle, haben wir zwei Tage gemerkt, was der Bauer für Güllen hat im Wasser. Das heisst, die Quelle war nicht dicht. Oder wenn es lang geregnet hat, hat das reingedrückt. Wir mussten dieser Quelle Beachtung schenken. Und das abdichten, damit nicht immer Dreck in die Quelle reinkommt. Acht auf dein Herz. Gellet, ich habe mich mal auf den Weg gemacht und dachte, jetzt bin ich doch schon 60, ich habe ein Haus kaufen, habe ein günstiges Angebot gefunden, bin schauen, habe ich gesehen, gellet, das sind schöne Häuser. Wären ein bisschen versüchtig, wenn ich es weiss hätte. Aber ich habe es nicht genommen, es sind nämlich nur Bunker, Militärbunker. Das heisst, die Fenster sind angemalt, aber es sieht gut aus. Dann habe ich gedacht, okay, ich nehme mir ein Rustico, baue das selber um und als ich näher hergekommen bin, war es auch eine Festung. Das hat nach aussen so toll ausgesehen. Ich weiss nicht, gleicht das nicht manchmal auch in unserem Leben? Es sieht so wunderbar aus und wir haben alles daran gesetzt, dass das schön aussieht. Und was wäre das, wenn wir unserem Inneren würden mehr Beachtung schenken? Was wäre das nicht eine größere Lebensqualität, wenn wir das würden machen? Wenn sich unser Inneres würde verändern, wir träumen wir doch einmal davon, nicht mehr hässig zu werden, nicht mehr zu explodieren, nicht mehr eifersüchtig sein, nicht mehr neidisch.
keine Sucht mehr habe, um mich zu befriedigen da drinnen. Keine Abhängigkeit irgendwelcher Art, die niemand wissen darf. Der Gedanke nicht mehr immer in mir, ich komme zu kurz. Und so weiter und so weiter. Und was im Moment ganz aktuell ist, nicht mehr die Angst. Was kommt denn noch auf uns zu? Wie wird das? Ängste, die lähmen.
Wäre das nicht toll? Wäre das nicht Lebensqualität? Wäre das nicht wünschenswert, wenn es Sachen gäbe, die mir andere Sachen gäbe, die meinen Lebensalltag würden bestimmen? Und könnte das nicht sein, dass wenn ich im Inneren, dem, was im Herzen ist, mehr Beachtung schenke, dass das könnte passieren? Wir sagen manchmal, ja, der hat mich verletzt. Kennt ihr die Aussage? Das hat mich jetzt aber verletzt. Was uns alles verletzt. Ich wollte ja das nicht kleinreden. Aber was uns alles verletzt. Und dann gelingt es uns, dass wir uns dem anderen eine Entschuldigung anbringen können, was uns verletzt hat. Aber geht es dir, wirklich ganz ehrlich, geht es dir besser damit, wenn sich der andere entschuldigt hat bei dir? Sicher hat es eingesehen, das ist ja richtig, das ist ja ein fertiges, eben irgendetwas, oder? Was der da gemacht hat. Aber es hat nicht wirklich geändert, sondern gell, dann haben wir es verbunden und tipptopp. Aber da, wo eigentlich sichtbar geworden ist durch diese Verletzung, die kann der andere nicht mehr gut machen. Der kann ich nur ich mir stellen. Dem, dass ich hineinschaue und sage, was ist denn da überhaupt drin, oder? Wir können auch zumachen, ist gescheiter, wir machen zu. Oder? Ich bin überzeugt, dass Jesus ganz fest dem Inneren möchte Beachtung schenken. Die Pharisäer hatten wohl so einen Ort, wo sie gesagt haben, da sind sie auch zu Jesus gekommen und Jesus hat ihnen noch sagen. Dann die Jünger zu Jesus zu den Jüngern gesagt, erklär uns doch noch einmal, was einen Menschen unrein macht. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge, Verleumdung. Nein, das ist ein anderer Text. Das stimmt schon. Nein, ich habe den falschen Text genommen. Entschuldigung, hat zuerst der Schriftgelehrte etwas gesagt. Genau. Die hat nämlich immer wieder gesehen, dass das, was außen ist und innen ist, nicht zusammenpasst. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm gehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben. Voller Missgunst und Maßlosigkeit, ihr blinden Pharisäer, wascht erst einmal die Tasse von innen aus, das Äußere wird dann von selbst sauber. Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünkte Gräber mit einem sauberen und ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Das ist ja ein krasses Bild, was er denen sagt. Und das sagt ja nicht irgendjemand, das sagt der Theologe von damals, also der Berufschristen, wo wir ja alle sind, denen sagt er das. Also ihr seid ja hier im Wieland, das ist ja noch ein bisschen anders, aber denen sagt, diesen Berufschristen sagt er das. Achtet darauf, was drinnen ist. Im ersten Teil der Bibel reden wir von einem Abschnitt von Samuel, wo er einen neuen König suchen musste, anstelle von Saul. Und der Samuel dachte, auf was könnte ich schauen? Ja, weil er muss stark sein und so weiter. Und als er so jemanden gefunden hat, sagt Gott zu ihm, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Also das Kriterium ist das Herz. Und Jesus setzt da einen drauf und sagt, und Jesus stieg mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich, um sie zu unterrichten. Und dann sagt er, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Und jetzt können wir sagen, ja, was heisst denn das? Kommen wir vielleicht noch drauf, ich erkläre es gerade. Was heisst denn das reine Herz? Aber was ist das Herz überhaupt? Wenn die Bibel vom Herz redet, natürlich ist das einerseits unsere Pumpe, die hier läuft oder nicht läuft. Besser ist ja, wenn sie läuft. Aber das ist es eigentlich nicht. Die Bibel redet von unserer Verwaltungszentrale. Es ist eigentlich das Gemeindehaus von deinem Leben. Das heisst, demgegenüber bist du, wie wir im Gemeindehaus auch Rechenschaft schuldig sind, dann bist du Rechenschaft schuldig, dort zahlst du die Steuern und zum Gemeindehaus und so weiter. Aber alles geht wie von dort aus. Es ist die Verwaltungszentrale von deinem Lebensdorf. Von deinem Leben. Der Mittelpunkt, könnte man sagen, das, was es ausmacht. Dein seelische, dein geistige daheim. Dort bist du daheim. Du bist eigentlich das, was dein Herz ist. Dort hast du deine Empfindungen, deine Gefühle, deine Entschlüsse werden dir gefasst. Es betrifft dein ganzes innere Wesen. Und darum sagt der Salomo in dem Text, Sprüche 4, Vers 23, achte auf dein Herz. Es ist wie die Quelle von deinem Leben. Dort entspringt alles. Es ist das Zentrum. Es lenkt dich. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, könnte man auch sagen, in deinem Herz innen hat Gott sein Zelt aufgeschlagen. Also wo du ihn eingeladen hast in dein Leben, so, he? Wo du ihn eingeladen hast in dein Leben, hat er in deinem Leben innen ein Zelt aufgeschlagen. Das heisst, er zeltete. Also er nimmt die Wohnung in deinem Leben. Ja, da, aber ist jetzt damit alles fort, was da innen ist? Da, oder? Ist das alles fort? Ich finde es ja toll, dass wir geistliche Erfahrungen machen, so Highlights machen, Worship machen, die uns berührt. Aber ist damit alles, was uns prägt hat, ausgemacht hat, fort? Das möchten wir manchmal. Charakterschulung. Eine Herzensveränderung. Ich bringe mal das Wort. Passiert nur durch Therapie. Und ich meine jetzt nicht 150 Sitzungen bei einem Psychologen. Das meine ich gar nicht. Sondern geschieht durchs Leben. Das Leben, unser Leben, ist Therapie. Das heisst, Therapie heisst, das biblische Wort für Therapie heisst Therapeuia und heisst Heilung. Und wir möchten gerne, beten für mich, dass das alles fort ist, dass es gut ist, dass ich nicht mehr jähzornig bin, dass ich nicht mehr ausraste. Das, ja, das ist ja logisch, dass ich das nicht will. Das macht mich ja ärgerlich. Ich habe nur gemerkt, kein Gebet hat das hergebracht. Warum echt? Scheinbar ist Gott schwach dafür. Der kann das nicht. Doch, der könnte das. Bin ich fest überzeugt, der kann das. Markus, ich will mit dir einen Weg gehen von der Therapie, vom Lernen. Wie kannst du mit deinem Wesen, mit deinem Inneren umgehen? Du triffst die Entscheidung, weil dein Herz ist die Verwaltungszentrale. Ich bestimme nicht über dich wie eine Marionette. Und du kannst nur noch machen, was ich dir sage. Nein, es heisst, wir sind wie die auf ihn hören. Und die auf ihn hören, können entscheiden, ob sie das, was sie gehört haben, wollen tun oder nicht. Das ist doch ein Gegenüber auf Augenhöhe, oder? Gellet, wenn die, die verheiratet sind, gellet, manchmal wäre es ja, wir Männer, wäre es ja gescheiter, ich hätte den Knopf und drücke den Knopf und dann küsse mit der Frau und dann drücke ich auf den Knopf und dann passiert das und so weiter. Oder? Aber wäre das ein Gegenüber auf gleicher Augenhöhe? Das ist so ein Wunschdenken, oder? Dass der andere da macht, was ich mir vorstelle und wünschte. Was heisst denn jetzt, glücklich sind die, ein reines Herz haben? Kann man das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? An was denkst du da, ein reines Herz? Gott, jetzt musst du gut umschauen, jetzt frage ich etwas. Wer alles hat da innen ein reines Herz? Das ist eine schwierige Frage. Ah, dann frage ich anders. Wer hat kein reines Herz? Okay. Das ist vom Livestream. Aber man sieht es, es ist von hinten. Wir trauen uns nicht zu. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Ist das Wunschdenken oder sagt Jesus das? Das ist so. Wisst ihr, was Jesus sagt? Es ist so. Es ist nicht Zukunftsmusik, es ist so. Ja, aber jetzt, wenn ich doch mich anschaue und so. Warum will mir das Wort reines Herz, wie tun wir das oft auslegen, moralisch? Ja, wenn ich heute Morgen denke, wenn ich mit meinen Kindern ausgeflippt bin, wenn ich mit meinem Mann, ich bin nicht rein. Oder wenn ich sehe, was ich die Woche alles zum Teil angeschaut habe, nein, das ist nichts für einen. Mag alles sein. Es ist nicht ein moralisches Denken in erster Linie, was doch entgegenkommt, sondern glücklich sind die, die ein reines Herz haben, heisst eigentlich, glücklich die, sag jetzt mal im anderen Wort, die Christus Möglichkeit gegeben haben, eingeladen haben, Zelt in meinem Leben. Schlag dein Zelt auf in meinem Leben. Und jetzt sind wir vielleicht schon ein bisschen näher, und du sagst, das habe ich gemacht. Also gut. Und jetzt ist er reingekommen, hat gezeltet, hat seine Pfote an sich ausbreitet, möchte sich gerne ausbreiten. Das heisst, ich stelle mein Leben immer wieder ihm zur Verfügung. Er darf immer wieder sagen, du, das ist nicht so gut. Da hat es ein morsches Brett, das soll weg. Gell? Du sagst, ja, das ist aber peinlich und so. Wir haben auch vor einigen Jahren, als ich in Abend war, haben wir umgebaut. Und dann laufe ich auch zur Hochform auf. Ich glaube, euch geht ja auch, oder? Laufe ich zur Hochform auf, wenn man bauen kann. Und eines Tages komme ich auf die Baustelle, der Maler am Malen, ist der am Streichen von einem morschen Brett. Sage ich sie. Das lassen wir nicht überstreichen. Das sieht zwar für 2 Monate gut aus, aber da wird ausgewechselt. Das kostet uns zwar im Moment ein bisschen etwas, also auch Geld für uns als Kirche. Aber das ist doch Blödsinn, wenn wir das nicht machen. Und wenn es mal etwas Statisches ist, wird dir das eines Tages auf den Grind fallen. Und es gibt Sachen in unserem Leben, da leitet uns der Heilige Geist an und sagt, ich will, dass du ein reines Herz hast, dass da renoviert wird, da gibt es einen morschen Balken. Und du kaschierst den mit irgendeiner, überdünkst den mit etwas, eben vielleicht mit einer Sucht oder mit etwas kompensieren oder irgendwie so. Eines Tages fällt der Balken auf dein weise Haupt. Eines Tages. Merken wir jetzt, glücklich. Warum Jesus sagt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Man könnte auch sagen, glücklich sind die, die es zulassen, dass ich in ihnen ein reines Herz schaffe. Dass ich in ihrem Leben renovieren darf. Dass ich umbauen darf. Dass Sachen fortkommen. Die sind glücklich. Jesus sagt ja gar nie, was, da hat es noch ein paar Sachen drin. Läuten wir dann wieder an, schicken wir eine E-Mail, wenn es sauber ist, komme ich zurück. Das macht er ja gar nicht. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, kommt er und nimmt die Wohnung. Aber gellet, in dem Moment, wo er einzieht, fangen eigentlich die eigentlichen Probleme erst an. Dann fangen sie an. Gellet, mein eigenes Ego, der will nicht gerne Platz machen. Der findet, der will sein Feld behalten. Ich sage jetzt mal, der Find, der sich zeigt in meinem eigenen, in meinem Ego, oder? Will nicht gerne Platz machen. Das kämpft. Weil da drinnen sein Wort trifft halt auf Sachen, die vielleicht noch nicht so passend sind in meinem Leben. Und darum der Text nochmal, jetzt kann ich unter dem, was ich eigentlich euch sagen wollte. Erklär uns noch einmal, sagen die Jünger zu Jesus, was einen Menschen unrein macht. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Durch sie wird der Mensch unrein, nicht durch das, dass man mit ungewaschenen Händen ist. Also das, was drin ist, was von innen rauskommt, ist es. Also das soll verändert werden. Das ist jetzt der Kampfplatz, der da plötzlich anfängt, wenn Christus in unser Leben hineinkommt, in unser Herz hineinkommt. Und ich denke, wir kennen das alles. Und es gibt immer wieder Sachen. Ich mag mich erinnern, da hat es doch etwas gegeben, wenn man Pastor ist, erlebt man das auch. Hat man einen ziemlich, wie ich finde, nicht so schön. Aber am nächsten Sonntag habe ich das in der Predigt eingebaut. Natürlich nicht direkt, ist ja logisch. Also ich habe ja nicht direkt gesagt, der hat mehr und so, sondern einfach so gehofft, dass es dann schon versteht, was ich ihm sagen will. Oder? Also das ist ja die Möglichkeit, die wir als Pastoren haben, das haben die ja alle nicht, meistens. Anschliessend ist einer aus meiner Leitung gekommen und hat gesagt, könnte sein, dass du mit dem, was du gesagt hast, dem und dem, etwas hast wollen. Der hat es noch gemerkt. Also der Falsche hat es gemerkt. Dem, was ich es eigentlich wollte sagen, der hat es, glaube ich, gar nicht gemerkt. Ich merke da, was im Herzen ist. Statt mich mit dem zu konfrontieren, habe ich es so gemacht. Ich habe dann später gemerkt, dass das hat mich nicht so schnell wieder losgelassen, die Situation. Und habe dann so eine Seelsorgewoche besucht. Und da hat es dann geheissen, lasst jetzt alles los. Könnt ihr euch vorstellen, sie haben ja ein Amt als Pastor, haben wie einen Mantel, legt jetzt den ab und öffnet euch. Und sind einfach offen. Und das war also das erste Treffen gewesen, so einer Kleingruppe. Und dann ist das ganz offen geworden dort. Oder? Dann haben die angefangen zu erzählen. Und ich habe nach dem ersten Abend gesagt, mit mir nicht. Ich mache da keinen seelischen Striptease da. Das behalte ich alles für mich. Und es ist, wie wenn mir Gott gesagt hat in dem Moment, Markus, wo bist du eigentlich da hergekommen? Du hast doch etwas anschauen in deinem Leben. Und dann hat David Klick gemacht. Dann habe ich, ist plötzlich, oder so das Bild war vor anderen, dann habe ich das plötzlich nicht müssen. Und es war heilsam gewesen, wie Menschen plötzlich in dieser Gruppe Worte gehabt haben, die sie mir zugesprochen haben, auch kritische Worte hinterfragt haben und so weiter, wo das war. Und das passiert immer wieder. Das Ereignis im Leben, uns hoffentlich herausfordern, näher herzuschauen. Sage ich noch etwas Persönliches. Am 2. Oktober gehe ich daheim zu meiner Garage aus und sage meiner Frau, komm, der Strauch hier, den müssen wir noch schnell abholen. Da das Motorsagel noch zack abgehauen. Und habe gesagt, komm, wir müssen noch mal verschneiden, dann können wir sie grün Grünabfuhr gut tun. Zudem ist es nicht mehr gekommen. Es ist, wie jemand den Schalter abgedreht hat in meinem Leben. Ich bin zusammengebrochen, bewusstlos, Atemstillstand. Meine Frau hat mich dann reanimieren. Und im Spital bin ich wieder einigermaßen zu mir gekommen. Ich habe sofort gewusst, das ist interessant. Auf einmal hatte ich nie Angst gehabt, das ist ein schönes Erlebnis. Auch wenn es, ich habe sogar gedacht, das ist nicht so schön für die Familie, aber für mich, eigentlich wäre es schön gewesen, so zu gehen. Die Medizin hat natürlich sofort Interesse bekundet. Was könnte denn das sein und woher kommt das? Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe es dann abklären, weil ich bin ja noch Busfahrer. Die hat mir angedroht, sie dürfen 5 Jahre nicht im Bus fahren. Das ist eigentlich das Härteste für mich. Und bin dann in die Klinik mit 72 Stunden alles untersuchen und so weiter, Video überwacht und haben nichts gefunden. Nichts. Bis heute nicht. Was bleibt, ist in den 5 Jahren kein Bus fahren. Einfach das Risiko zu gross ist. Was ich alles so eigentlich nachvollziehen kann, aber trotzdem stinkt es mir ein bisschen. Also ziemlich viel. Aber was ich dir eigentlich sagen, es ist mir sofort klar gewesen, als ich wieder einigermaßen zu mir gekommen bin, Markus, du musst dein Leben noch einmal anschauen. Schau noch mal deinen Lebensrhythmus an, dein Lebensbild, was ist das, was dich antreibt und so weiter. Das Erste, was die gesagt haben vom Krankenwagen zu meiner Frau, hat ihr Mann die letzte Zeit ein bisschen Stress gehabt. Da habe ich natürlich den Arzt gefragt, ist das wegen dem? Dann sagt er mir, ja, das wäre ein bisschen zu einfach, wenn man das würde sagen. Aber ja, was ich gewusst habe, ist, ich muss heran schauen. Und ich habe Noch wichtiger als die medizinische Abklärung ist, dass ich mir Hilfe gesucht habe, wieder bei mir beraten und gesagt habe, stell mir ein paar Fragen, was ist das, was mich antreibt und so weiter. Und ich hatte nicht den Eindruck, ich habe grosse Schwierigkeiten und Baustellen, aber ich habe gemerkt, in dem Rhythmus, wie ich lebe, kann ich nicht mehr leben. Ich bringe das nicht mehr gleich auf die Reihe mit 60 wie mit 40. Aber wobei, ich bin natürlich noch wie 40. Also das soll mir ja auch kennen kommen. Oder? Aber ich muss ja denken, wahrscheinlich die Zahl ernst nehmen, die hier steht. Aber ich fühle natürlich nicht so. Meinen wir ja alle, die 90 sind, oder? Ich wusste, ich muss hinschauen. Und ich wollte damit sagen, weil ich mich einmal entschieden habe, ich will Veränderung immer wieder annehmen und mich auch dem stellen. Ich will mich dem stellen. Und dann kann man auch traurig sein über etwas und so weiter. Ich will die innige Beziehung mit Gott möchte weiterleben. Auch wenn es einmal schwierig wird. Gell? Der König David, das war wirklich ein Mann mit Leidenschaft. Der hat auch geschafft, Sachen gemacht, die Leiden schaffen. Verursachen. Aber er war leidenschaftlich. Und was hat er gemacht? Er hat innig und radikal mit Gott gelebt. Und er hat innig und radikal nebendurch getreten. Und Scheiß gemacht. Also, ich glaube, die wenigsten von ihnen sind Mörder. Einige sind vielleicht Ehebrecher. Oder? Aber das hat der David alles. Er hat gesagt, wenn ich schon etwas mache, mache ich alles richtig. Auch das, was nicht gut ist. Und jetzt heisst es an einem Ort, jetzt denken wir vielleicht, ja, da hat der David alles gemacht, wo er noch nicht so richtig mit Gott gelebt hat. Nein! Wo er schon richtig mit Gott gelebt hat, wo er tiefe Gebete geschrieben hat und seine Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck gebracht hat. Genau das war der gleiche. Und jetzt zeigt es etwas von seinem Charakter. Wo er überführt wird, wo einer zu ihm kommt und sagt, David, du musst heranschauen in deinem Herz, der Nathan, wo kommt zu ihm? Es geht nicht mehr. Dann ist der David einerseits zuerst äußerlich fast zusammengebrochen, aber nachher ist er innerlich eigentlich zusammengebrochen. Und nachher konnte er sagen, Psalm 51, zu Gott: Gott, dir gefällt dein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein. Gib mir meine Freude zurück. Lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünden nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Was sagt Jesus? Selig sind die, ein reines Herz haben. Hätte David das reines Herz oder nicht? Er hat sich immer wieder dem hingegeben. Man könnte auch sagen, selig sind die, die sich immer wieder um das reine Herz bemühen, die nicht aufgeben. Und für das brauchen wir eben das, was David auch sagt im Psalm 139. Das finde ich auch so ehrlich. Und er sagt, erforsch mich, Gott. Erforsch mich, Gott. Erkenne, was ich wirklich meine in meinem Herz. Oder erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Das schreibt er da. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wenn es denn doch einmal so ist, schreibt der Johannes, bekenn doch das, was falsch ist. Bekenn alles, was falsch ist. Wir schreiben heute manchmal so gross, und wenn es da heisst, bekennen, wo die zu dem etwas sagen, gell? Wir finden es heute so gross, zu sagen, der war so ehrlich und der hat alles gesagt. Heute mache ich dir Mut, das nicht zu machen. Sag nicht alles davor, was in dir drin ist. Aber hab einen Ort, wo du sagst. Weißt du, was ich jetzt sagen möchte? Brauche nicht deine Gemeinschaften, die du hast, deine engen Gemeinschaften, um deinen seelischen Müll zu entsorgen. Das ist zwar im Moment vielleicht cool. Ich mag mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich einmal in der Kirche, wo ich damals war, etwas gesagt zum Thema meine Versuchungen im sexuellen Bereich. Da ist nachher eine Frau zu mir und hat gesagt, eigentlich wollte ich das von dir gar nicht wissen. Ja, warum will sie das? Warum soll sie es wissen? Das ist die eine Seite. Ich habe natürlich gedacht, ja, ich könnte vielleicht anderen noch damit Mut machen. Das kann ja sein. Die Frage ist aber immer, was sagen wir? Und wie sagen wir es? Breiten wir alles aus auf dem Tisch und sagen, schau mal, das ist mein Lasterkatalog, mein Sündenkatalog. Jetzt kannst du mal deinen herheben. Gell? Deine ist nicht so gross wie meine. Verstehst du? Wir tun plötzlich uns noch hervor mit dem Schrott von unserem Leben. Das heisst, ich finde es ja schön, weil letztendlich hat jeder so ein Herz mit Müll. Das unterstelle ich dir heute. Irgendetwas ist da, wo dir Not macht, wo dir Mühe macht, wo dir Mühe macht und damit anderen Mühe macht. Vielmehr möchte ich heute sagen, nimm dich dem an und such dir ein Gegenüber, das dich mit dir zusammen dem annimmt. Oder? Und dann darfst du schon mal zeugnishaft davor sagen und sagen, da hat es ein paar Sachen gegeben in meinem Leben, die sind nicht so gut gewesen. Und ich weiss, da werden alle hören, was, oder? Zack, alles. Nein, warum müssen das alle wissen? Es hat ein paar Sachen gegeben und du weißt ganz genau, bei mir gibt es auch ein paar Sachen. Dann nimm dich denen an. Nimm dich denen an. Bekennet die Schuld. Bekennet es. Macht es. Sagt es. Dass es die Macht verliert. Ich möchte zum Schluss kommen mit ein paar Gedanken noch. Kennt ihr den Satz, dass man manchmal sagt, wenn ihr jemanden cool findet, sagt ihr dem mit dem Abschied, bleib wie du bist. Das ist das Dümmste, was wir wünschen können. Sage ich heute. Das ist doch das Dümmste. Wenn der wüsste, wie ich bin und der sagt mir, bleib wie du bist, der meint natürlich nur das Äußere, aber dann würdest du ihm liebsten sagen, nein, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Du würdest nicht um einen Fünfer würdest du mich kaufen. Wenn du wüsstest, was in mir drin ist. Gott sagt auch nicht, bleib wie du bist, sondern sagt, komm wie du bist, damit du nicht musst bleiben wie du bist. Das ist doch super. Gott hat das Herz im Blick. Veränderung ist angesagt. Und in Hebräer 13, Vers 8 heisst es, Veränderung, innerliche Veränderung geschieht in unserem Herz. Und das geschieht durch Gnade, durch ein Geschenk. Hebräer 13, 9 steht das. Und ich gebe euch die 5 Sätze mit. Und anschliessend, wenn wir uns noch Zeit nehmen, einfach noch auch mit Liedern, dass uns vergegenwärtigen. Gott hat Interesse an deinem Herz. Das Zweite, das Innere ist ihm wichtiger als das Äußere. Mehr als alles, schau auf dein Herz, ist die Quelle von deinem Leben. Und vielleicht kannst du heute sagen, ich will ein Mann, ich will eine Frau sein, mit einer guten Ausstrahlung. Weil das, was drinnen ist, das strahlt. Ich bete. Danke für das Beispiel von David. Schaffe mir Gottes reines Herz, gib mir einen neuen Geist, der beständig ist. Und das beten wir heute auch. Schaff in mir Gott ein reines Herz. Ich lade dich ein, im Stillen das mitzubeten. Wenn du das möchtest, und all das, was vielleicht gerade in dir jetzt aufkommt, wo du merkst, das ist nicht gut. Das macht mein Leben schwer und damit auch anderen das Leben schwer. Schaff in mir Gott ein reines Herz. Und Gott, ich bringe dir jetzt gerade das, was mir das Leben so schwer macht. Und mit dem, was manchmal auch aus anderen das Leben schwer gemacht wird. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Weil du mir auch zugesagt hast, ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Du hast mir Menschen an die Seite gegeben, wo ich mich vertrauensvoll an sie wenden kann, die mir helfen. Durch den Dschungel von dieser Unzulänglichkeit, von dieser Unreinheit durchzukommen, wieder zu dem Reinen, was du möchtest, zu dieser klaren Beziehung.